RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Ich heiße Tatjana. Ich bin 47 Jahre alt. Ich komme aus Irpin. Ich bin Hausfrau. Hausfrau. Ich habe viel Arbeit.
Genau so.
Ich habe 3 Kinder. 2 Tochter und 1 Sohn. Meine Tochter heißen Julia und Anna. Mein Sohn heißt Roman. Ich lerne Deutsch mit Nicole.
Eine Teilnehmerin in der 3. Woche Deutsch lernen für ukrainische Frauen im interkulturellen Zentrum in Berlin-Schöneberg. 12 Frauen haben sich bei der gemeinnützigen UnternehmerInnengesellschaft Frauenalia angemeldet, um Deutsch zu lernen. Sie sind erst seit kurzem in Deutschland nach ihrer Flucht vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die Sprache des Exillandes zu sprechen, das ist ein Schlüssel für den Broterwerb, um sich unabhängig zu machen. Willkommen zu Couragiert unterwegs, der Sendung, in der wir mit Menschen sprechen, die sich beherzt einsetzen für mehr Gerechtigkeit, für ein faires Miteinander, für ein freieres Leben. In unserer Sendung am 1. Mai, dem sogenannten Tag der Arbeit, geht es um Frauen, die wieder oder überhaupt ins Berufsleben finden wollen und um Angebote, die dabei helfen, einen erfüllenden Arbeitsplatz zu finden. Ich bin Michaela Gericke und freue mich, hier im Studio 3 Frauen begrüßen zu können. Begonia de la Marta von der 2016 gegründeten Frauenalia. Das ist eine GUG, eine nicht ganz so geläufige Rechtsform, die für gemeinnützige Unternehmergesellschaft steht. In diesem Fall eher UnternehmerInnengesellschaft. Was steckt in diesem Namen, Begonia de la Marta?
Auf alle Fälle eine riesige Leidenschaft, Frauen mit Migrationshintergrund zu unterstützen. Frauenalia bedeutet eine Gemeinschaft von Frauen, in der jeder die Möglichkeit hat, eine andere Frau auf dem Weg zu ihren beruflichen und sozialen Integration in Deutschland zu unterstützen.
Sie kommen selbst aus Andalusien, aus der schönen, wenn ich das richtig erinnere, weißen Stadt Cadiz.
Richtig.
Sie sind Juristin und waren spezialisiert oder sind spezialisiert auf EU-Recht, haben dann in Washington und in Brüssel gelebt und gearbeitet und landeten Ende 1999 in Berlin. Wie ging das für Sie hier weiter als Akademikerin aus Spanien?
Ja, ich muss dazu gestehen, dass in meinem Fall war der Prozess der beruflichen Integration sehr einfach. Aufgrund der Erfahrung, die ich mitbrachte, dann hatte ich gleich die Möglichkeit, in eine internationale Kanzlei einzusteigen. Und bin ich da 8 Jahre tätig gewesen, bis ich gemerkt habe, ich bin nicht zufrieden mit meiner Arbeit. Ich hatte einen tollen Job, ein tolles Gehalt, aber mir hat es etwas gefehlt. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gesprungen, ohne konkretes was zu haben. Und danach habe ich mir so ein Jahr freigenommen und dann habe ich mich weitergebildet. Und ja, circa ein Jahr später bin ich in eine kleinere Kanzlei, eine deutsch-spanische Kanzlei, angestiegen als Partnerin. Und da war ich 6 Jahre tätig, bis der Geburt meines Sohnes. Und das war so ein wichtiger Punkt in meine persönliche und berufliche Karriere oder Biografie, weil ich festgestellt habe, die Prioritäten haben sich geändert und ich konnte mein berufliches Leben wie bisher damals nicht weiterführen. Ich hatte damals so circa so 70 Stunden die Woche gearbeitet, immer samstags. Und das, diese Teilzeitmodell bei Anwältinnen, vor allem beim Partner, es ist schwer. Und dann habe ich mich entschieden, ich mache etwas anderes. Aber die Frage war, was? Weil klar, als Juristin sie natürlich so als Anwältin bist du Anwältin. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, in Berlin eine Organisation zu finden, die mir dabei helfen würde. Und habe ich keine gefunden. Ich weiß, es gibt mehrere, aber ich habe in dem Moment keine gefunden, die mein Profil als migrantische Akademikerin mich anerkennen würde und auch mich bei diesem Prozess begleiten. Weil Mein Migrationsprozess habe ich nach der Geburt meines Sohnes erlebt. Weil ich kam nach Berlin, ich kam von Washington, Brüssel, alles international, interkulturell. 6 Monate später war ich angestellt. Also ich hatte erstmal diesen normalen Migrationsprozess nicht erlebt, sondern erstmal, als ich die Pause, so um die Elternzeit Pause machte. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist meine Rolle als Mutter anderes. Und bei mir ein Prozess, der ich ursprünglich eigentlich so 14 oder 15 Jahre früher erleben hätte müssen. Und deswegen war wichtig für mich in dem Moment eine Organisation zu finden, die auch diesen Aspekt als nicht deutsche Akademikerin anerkennen würde. Und dann habe ich keine auf dem Markt gefunden. Und dann habe ich mich entschieden, okay, da gibt es nicht, dann mache ich das. Und dann habe ich Frau Enalia gegründet.
Das heißt, mit 5 weiteren Frauen arbeiten Sie im Team von Frau Enalia. Und das ist ein Unternehmen, was vor allen Dingen dazu da ist, Frauen für die Selbstständigkeit, also für die Existenzgründung zu wappnen.
Ja, nicht nur. Wir begleiten die Frauen auf dem Weg zu dem Arbeitsmarkt. Und die sind Frauen, die bereits mit einem langjährige Berufserfahrung nach Deutschland kommen, ausgebildete Frauen sind, die auf ihre berufliche Karriere nicht verzichten möchten. Und es geht nicht darum, irgendwie eine Stelle zu finden, sondern die richtige Stelle, damit die Frau weiterhin beruflich auch wachsen kann. Und deswegen, wir begleiten die Frau in diesem Prozess als Angestellte, als selbstständig oder im Rahmen einer beruflichen Neuorientierung. Und klar ist die Selbstständigkeit ein großes Handlungsfeld unserer Arbeit, weil viele Frauen sich für die Selbstständigkeit, für die Existenzgründung entscheiden.
Unser zweiter Gast ist Angela Dovifat vom Verein Goldrausch. Das ist eigentlich der älteste hier Vertretene, gegründet 1982, und das ist ein Netzwerk, um innovative und mutige Frauen zu unterstützen, die sich selbstständig machen wollen, um eigenverantwortlich zu leben. Empowerment heißt das neudeutsche Wort ja dafür. Unterstützung durch Kleinstkredite für Existenzgründung und Unternehmenserweiterung, aber auch mit verschiedenen Projekten und Programmen. Dafür steht Goldrausch, oder Angela Dovifat?
Dafür steht Goldrausch. Allerdings setzt Goldrausch diese Projekte in der Regel nicht selber um, sondern wir entwickeln diese Projekte und eben insbesondere für Frauen. Ich fand die Biografie von dir, Begonia, ja eben schon sehr beeindruckend. Für solche Frauen setzen wir Programme auf, die dann von anderen Trägern gegebenenfalls umgesetzt werden. Das Mikrokreditprogramm ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Vereins Goldrausch. Und insbesondere die Mikrokredite sind diejenigen, die da wichtig sind.
Können wir die mal konkret machen?
Das sind sehr kleine Summen und für viele Banken sind diese Summen zu klein. Die sagen dann, was, wir wollen nur, weiß ich nicht, 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Dafür fangen wir den Kreditprüfprozess gar nicht erst an. Und dann landet man schnell dabei, dass man den Eigendispositionskredit nutzen muss, der natürlich viel, viel, viel teurer ist. Und dann fängt oft schon so eine Schleife nach unten an. Manchmal braucht es aber nicht mehr für so eine Startinvestition. Es braucht einen sehr guten Computer, es braucht eine bestimmte Software, es braucht möglicherweise ergänzende Software für meinetwegen einen Online-Shop oder es braucht, weiß ich nicht, eine Nähmaschine, irgendetwas, eine technische Ausstattung. Und ansonsten hat die Frau das Know-how selber und möchte das erstmal anfangen und beginnen. Und für diese technischen Geräte zum Beispiel oder ein Auto oder irgendetwas, da sind die Kreditvolumina in der Regel zu klein. Und deswegen gibt es dieses Mikrokreditprogramm. Das ist ja entstanden auch aus der Grameen Bank in Bangladesch und in Indien.
Und sogar ein Nobelpreisträger.
Ja, richtig, genau. Und dort hat eben dieser Nobelpreisträger auch erkannt, dass es gut ist, die Frauen zu stärken und zu stützen, weil die diejenigen sind, die dann eben auch in den Haushalten und in ihren Familien dafür sorgen, dass das Geld auch für die Familie ausgegeben wird. Und das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Und dieses Programm haben wir sozusagen nach Deutschland geholt. Ein zweiter Bestandteil ist das von uns liebevoll Künstlerinnenprojekt genannte Bereich. Das ist ein wunderbarer Ansatz, bildende Künstlerinnen zu begleiten bei ihrer Professionalisierung, um sie im besten Falle in die Lage zu versetzen, von der Kunst zu leben und dann aber auch mit der Kunst zu leben. Also die Kunst nicht aufgeben zu müssen, damit man sich Brötchen kaufen kann, sondern da einen vermittelnden Weg zu finden und aber eben auch die Kunst selber zu professionalisieren. Das ist eine wunderbare Kollegin, die das machen. Und es gibt jährlich eine schöne Vernissage, wo dann die Ergebnisse ausgestellt werden. Das ist auch immer ein, leider in den letzten Jahren natürlich ein bisschen kleineres Event, aber das war gut. Ich komme von Goldrausch Kontur. Und Kontur stand ursprünglich für Konzepte für Tourismus. Und das war nun Anfang der 80er Jahre nicht so wie heute, dass man als Frau einfach überall in die Welt reiste, sondern es war schon ein Feld, gerade in Berlin zu schauen, wo sind sichere Orte für Frauen, wo sind gute Angebote für Frauen. Und da waren so die ersten Konzepte. Mittlerweile sagen wir, wir geben Kontur, wir geben also einen Rahmen. Insofern passt der Name noch immer. Und wir arbeiten immer wieder für Frauen in spezifischen, in schwierigen, in sehr fordernden Lebenssituationen. Und unter anderem haben wir auch ein Projekt entwickelt, was für dich perfekt gewesen wäre.
Für Begonia de la Mata.
Ja, genau, für Begonia. Das ist im Rahmen eines Förderprogramms des Bundesfamilienministeriums Stark im Beruf. Und das hat sich genau an akademische Frauen gerichtet, die eben ihr Know-how einfach weiter einsetzen wollen und wachsen wollen. Und
MUM heißt ein MUM, Projekt
genau.
davon.
Mutter und Migrantin motiviert, das ist die Abkürzung dafür, aber MUM passt natürlich mehrfach gut. MUM von Mut, aber auch MAM für Mütter, das ist also eine Mehrfachdeutigkeit. Und das machen wir tatsächlich auch mit ganzem Herzblut, weil wir immer wieder erleben, dass Frauen noch immer nicht chancengleich hier im Arbeitsmarkt sind und immer noch besondere Unterstützung brauchen. Und gerade die zugewanderten Frauen, die jetzt eben hier sind, länger schon wie Begonia, aber auch die, die jetzt ganz frisch hier sind, wie die Dame, die eingangs uns in einem bewundernswerten Deutsch schon
nach drei
sich
Wochen.
Vorgestellt hat. Unglaublich. Und natürlich auch die vielen Frauen aus dem arabischen Raum, die vor 6, 7 Jahren hergekommen sind. Also um all diese Frauen bemühen wir uns und versuchen, Angebote zu schaffen, damit sie gut und strukturiert eben ein eigenständiges Leben führen können.
Sie haben nach einer Hotelfachlehre und Assistenzaufgaben in öffentlichen Institutionen mit 30 Jahren Ihr Public Management Studium begonnen, auf Deutsch Betriebswirtschaftslehre für den öffentlichen Sektor. Sie sind erst spät Mutter geworden und haben 2011 bei Goldnetz begonnen. Goldnetz steht für Bildung und Coaching in Berlin und konzipiert seit 2004 zudem als gemeinnützige GmbH in Berlin Arbeitsmarkt- und frauenpolitische Maßnahmen und Projekte und setzt sie um. Was hat Sie einfangen lassen von Goldnetz?
Ich war vorher an der Hochschule und war eigentlich auf einem akademischen Weg und habe dann wirklich das große Glück gehabt, diese Mutterschaft erleben zu dürfen und habe gedacht, möchte ich jetzt wirklich meinem Kind in 5 oder 6 Jahren sagen, die ersten Jahre konnte ich mich nicht um dich kümmern, weil ich meine Promotion schreiben musste und weil ich 18 Semesterwochenstunden unterrichtet habe. Und das habe ich gerne gemacht. Aber das war dann tatsächlich eine Frauenentscheidung. Und dann wurde ich eingefangen von einem extrem spannenden, letztlich auch Gründungsvorhaben, Aufbauvorhaben, nämlich eine Frauenberatungsstelle im Berliner Südwesten mit aufzubauen.
In Steglitz.
In Steglitz, genau. Das war damals die Fraueninfothek. Das war ein von der EU gefördertes Angebot, gerade eben auch Frauen, die in der Regel auch eine gute Ausbildung haben und im Südwesten eben klassische Hausfrauenrollen häufig übernommen haben, klassische Familienarbeit übernommen haben, auch dort den Weg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Wir haben Beratungen gemacht, wir haben Workshops gemacht, also vielleicht ein bisschen ähnlich wie eure Ideen, wahrscheinlich auch wieder ganz anders, aber eben so diese sehr weite Unterstützungsmöglichkeit. Das fand ich so spannend, dass ich da gar nicht lange überlegt habe, sondern gedacht habe, im Prinzip trifft es das, was ich selber erlebt habe, diese Entscheidungssituation, was machst du eigentlich weiter? Und bin dann quasi von der Hochschule weg, wurde tatsächlich häufiger mal danach gefragt. Also ich wollte mal die kennenlernen, die eine Professur aufgegeben hat. Ich muss sagen, die Zeit an der Hochschule war toll, aber ich habe es tatsächlich noch nicht einen Tag bereut, diese Entscheidung getroffen zu haben, weil ich jetzt eben sehe, wie viel man bewirken kann, wenn man andere Frauen auf den Weg hilft und unterstützt, den Weg weiterzugehen, den sie vielleicht auch schon begonnen haben. Das war eine gute Entscheidung. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das ins Leben zu rufen. Und Goldnetz hat immer wieder sehr viele spannende Projekte. Und insofern habe ich da ganz viele spannende Erfahrungen gemacht und freue mich jetzt tatsächlich, diese Erfahrungen eben in neue Konzepte wieder einmünden zu lassen.
Wir sprechen noch weiter später über das, was Sie getan haben und wo Sie auch an einer Studie mitgewirkt haben. Jetzt kommen wir zu Susanne Schmelzer. Von dem Verein Akelei. Sie sind sowohl Kursteilnehmerin gewesen als auch inzwischen dort Dozentin. Wie kam das?
Das kam dadurch, dass ich auch, wie meine Vorrednerin, an einem bestimmten Punkt war, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt bist du Mutter, jetzt hast du 15 Jahre gearbeitet, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Und hatte dann die Möglichkeit, einen Business Coach zu nehmen. Und es wurde dann herausgearbeitet, welche Richtung soll es weitergehen? Geht es vielleicht sogar in die Selbstständigkeit? Und es war relativ schnell klar, dass ich in die Selbstständigkeit gehen wollte.
Warum?
Weil, wenn ich drüber schlafe und mich jemand aufweckt und mich fragt, was willst du, war genau das immer da. Es war immer dieses Gefühl von, ich möchte gerne meine eigenen Sachen umsetzen können. Ich möchte selber entscheiden können. Also gerade dieses selber entscheiden, selber machen, macht zwar unheimlich Angst, aber das macht auch unheimlich Spaß. Und das ist eigentlich, was ich immer wollte. Weil man hat als Angestellter immer ganz, ganz viele Ideen. Und denkt man so, ach, das würde ich gerne machen und das würde ich gerne. Und man wird teilweise gerade, ich komme ja von großen Unternehmen, recht stark gebremst. Und dann habe ich mit dem Coach verschiedene Sachen auch erarbeitet. Das kennen wir von der Akelei halt auch, von unseren Kursteilnehmerinnen, dass sie mir mit ganz vielen Ideen kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, ne? Also ganz viel und ich könnte das machen und das machen. Und es war dann aber relativ schnell klar, dass ich einen Online-Shop gründen werde. Und wenn man das aber noch nie gemacht hat und auch gerade keine Vorbilder hat, kommen ganz viele Fragen. Brauche ich das alles? Muss ich das alles eigentlich können? Und ist das jetzt wichtig? Und dann liest man in der Zeitung, oh, ist schon wieder insolvent jemand gegangen. Es macht auch ganz, ganz viel Angst. Und ja, dann bin ich auf die Akelei damals gestoßen, die Existenzgründungskurse anbieten.
Und Akelei gibt es seit 1992, also 10 Jahre nach Goldrausch gegründet.
Richtig, genau. Akelei gibt es seit 1992. Es wurde damals in Ost-Berlin gegründet. Wir sitzen ja auch immer noch in Ost-Berlin, in Lichtenberg. Und es ist daraus entstanden, dass ja die Wende war und es gab halt diesen wirtschaftlichen Umbruch und viele Frauen mussten sich erstmal auf den neuen Arbeitsmarkt zurechtfinden, sodass sich Frauen zusammengetan haben, diesen Verein gegründet haben. Und die haben am Anfang Beratung gegeben. Und dann war aber immer mehr dieses Bedürfnis, auch sich selbstständig machen zu wollen. Und es ist immer noch so, dass die Akelei sehr auf die Bedürfnisse eingeht und schaut, okay, was brauchen die wirklich? Und so sind die Existenzgründungskurse entstanden. Und das ist eigentlich auch so unser Herzstück. Daraus entsteht das Netzwerk und die weitere Begleitung. Und Existenzgründungskurs bei uns heißt, wir haben einen 3-Wochen-Kurs, wo wir wirklich alle Punkte von der Gründungsidee, von der Unternehmerpersönlichkeit, von der Finanzierung, über Zielgruppen, das gehen wir in diesen 3 Wochen komplett durch. Das ist super anstrengend, ja, weil alle ins Denken kommen und konkret werden müssen und entscheiden müssen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wirklich entscheiden zu müssen. Dann sind die 3 Wochen vorbei und wir begleiten sie aber weiterhin mit Vertiefungsseminaren, mit Netzwerktreffen. Und da hatte ich das damals auch die Möglichkeit bekommen mit, ich glaube, 10 anderen Frauen bei mir im Kurs, das durchzuführen und von der Akela weiter begleitet zu werden und habe dann auch letztes Jahr im November wirklich das Go für meinen Online-Shop gehen können.
Das heißt, Sie sind ja sowieso schon Betriebswirtin. Da ist die ganze Finanzgeschichte vermutlich nicht so schwierig wie für jemanden, der von Betriebswirtschaft gar nicht so viel Ahnung hat und sich selbstständig machen will.
Das stimmt, aber jede Gründerin hat ja ihr Steckenpferd oder weiß, wo ist sie gut. Ja? Also bei mir sind es die Zahlen, ich habe keine Angst vor Zahlen. Ich finde das eher sehr spannend und klar und strukturiert, das finde ich ganz, ganz toll. Aber ich habe vorher nicht mit Marketing viel gearbeitet oder Zielgruppenanalyse. Alle Strategien, die man entwickelt, muss man im Hintergrund die Zielgruppe haben. Bei mir fehlten total die weiblichen Vorbilder. Deswegen freue ich mich über jede Gründung, ja, jede weibliche Gründung. Das sind Vorbilder für unsere Kinder. Und da war halt keiner, den ich hätte fragen können oder sowas. Und deswegen war das, diesen Kurs zu finden, der vor allen Dingen für alle, also unsere Kurse kosten ja nicht mehr als 55 Euro. Also für jede Frau sollte es möglich sein, wirklich diesen Kurs zu belegen. Und ein Satz, den ich immer sage, ist, man braucht für die Gründung genau 2 Sachen. Also man braucht wirklich diesen Existenzgründungskurs und eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater. Und damit man wirklich nach diesem Kurs und mit der Akelei so einen gefüllten Rucksack hat an Wissen und mit diesen wirklich resilient in die Selbstständigkeit gehen kann.
Mir kommt es alles sehr kurz vor. Ich weiß nicht, wie erfolgreich diese Kurse sind. Sie sind jetzt Unternehmerin?
Einzelunternehmerin. Das ist jetzt die einfachste Form, aber nicht unbedingt die sicherste. Deswegen wird sich das jetzt gerade entwickeln, dass ich in eine GmbH gehe.
Nicht die sicherste, haben Sie gesagt. Sind 3 Wochen genug, um eine Existenz zu gründen? Angela Dovifat, wie ist das? Wie erfolgreich kann man da rausgehen?
Ich glaube, man kann da sehr erfolgreich rausgehen, weil man ja nicht erst an Tag 1 dieses Kurses anfängt, darüber nachzudenken und weil man nicht mit Tag, ich sage jetzt mal 21 oder 15, aufhört, darüber nachzudenken und weil ich zumindest, wie ich die Kollegin verstanden habe, sie können ja auch im Nachgang dann weiterhin Beratung und Unterstützung bekommen. Aber ich glaube, das ist wie so ein Think Tank. Oder ein Schmelztiegel, nennen wir das mal so. Da kommen viele Frauen mit vielen Ideen zusammen. Ich weiß nicht, Susanne, wie viele sind in euren Kursen so ungefähr?
7 bis 12. Jetzt online, Webinare. Ja. Ansonsten, wenn wir es wieder vor Ort machen, sind wir 24.
24, das muss man sich überlegen. 24 Frauen, die sich auf den Weg machen wollen, mit ihren Ideen, mit ihren Geschichten, mit ihrem Esprit, mit ihrem Engagement. Da ist was los in diesen Räumen. Und ich glaube, dass das unglaublich inspiriert, diese 3 Wochen. Ja. Also ich glaube, sie sind unmordsmäßig anstrengend. Aber ich glaube, sie sind sehr, sehr inspirierend. Und wenn dann diese ganzen Dinge, die angestoßen sind, und man bekommt erstmal die Struktur, in der man denkt, aber das ist ja nicht fertig nach den 3 Wochen, sondern es ist so eine Initialzündung. Und die ist, wie ich die Kolleginnen kenne, sehr fundiert. Und dann geht's ja weiter. Ja, also ich weiß nicht, wann du den Kurs gemacht hattest und du hast gesagt, im November hast du dann den Startschuss gegeben sozusagen.
Genau, also ich hatte ihn im März gemacht, ja. Im November ging es dann wirklich los, aber eine Selbstständigkeit ist ja nicht statisch. Ja? Also es entwickelt sich ja wirklich immer weiter. Man muss natürlich auch auf die Chancen und Risiken schauen, die wirklich sich mit jedem Monat ändern können. Und man muss sich ja sowieso selber entwickeln. Es ist ja auch so, aber das vergessen viele Gründerinnen, die denken so, jetzt geht meine Website online, jetzt fange ich an, da muss es auch perfekt sein und jetzt geht's los. Das ist es ja nicht. Ja, das entwickelt sich, man muss das sich aufbauen. Bei mir hat sich die Zielgruppe zum Beispiel jetzt mit den Insights, also ich kann in meinem Online-Shop gucken, wer geht drauf oder auch bei Instagram, wer ist das eigentlich, sind das Frauen, Männer, wer kauft da? Meine Zielgruppe wurde dadurch zum Beispiel viel, viel klarer, sodass ich viel, viel fokussierter sein kann. Also es ist wirklich ein ständiges Auf und Ab und deswegen nach diesen 3 Wochen ist es nicht vorbei, es ist aber auch nicht nach 5 Jahren vorbei. Ja, also das
Wenn
ist
ich
ein
das
Prozess,
richtig verstanden genau. habe, ist auch Risikomanagement ein Thema in dieser Ausbildung oder in diesem Kurs.
Genau, wir haben einen ganzen Tag, da geht es um Risikomanagement. Wir beginnen dann meistens, wie risikobereit ist denn eigentlich eine Gründerin? Und dann gehen wir natürlich auf die ganzen Versicherungen ein. Und ja, aber gerade dieses, wie risikobereit ist jemand, wie viel Risiko möchte die Gründerin eingehen, ganz, ganz wichtiges Thema bei uns, ja.
Kommen wir doch mal ganz konkret. Wir können jetzt ruhig mal verraten, was Sie machen. Sie haben einen Online-Handel für mallorquinische Produkte. Wie sind Sie darauf gekommen?
Also ich habe einen Online-Shop, einen Concept-Store, in dem ich von mallorquinischen Künstlern und mallorquinischen Handwerksbetrieben die Produkte verkaufe, vertreibe, wie Kissen und Taschen und auch von kleinen Bodegas. Ja, ich war 1992, so wie die Akelei gegründet wurde, das erste Mal auf Mallorca. Und
das war schon prädestiniert.
Es musste einfach so kommen. Und fahre seit 20 Jahren regelmäßig dahin und kenne dort ganz viele. Und ich war jetzt erst Ostern wieder da. Es ist einfach die Liebe zu dieser Insel. Es ist ja schon, wenn man rüberfliegt, dann die Insel sieht oder wenn man dann wirklich aus dem Flughafen rausgeht und man spürt diese Wärme und man riecht ja diese Pinien direkt am Flughafen. Ja, das ist so, man kann sich da so richtig schön hineinträumen.
Also das heißt, die Existenzgründung muss unbedingt etwas mit den eigenen Sehnsüchten zu tun haben, mit dem, was einen selbst so erfüllt?
Also bei mir war es so, ich weiß nicht, was denkt ihr anderen?
Gut, in meinem Fall dann entstand auch Frau Nali aus meinem eigenen Bedarf, aber es muss nicht immer sein. Hauptsache ist, dass man irgendwie einen Bedarf auf dem Markt feststellt und dann daraus eine Geschäftsidee entwickelt. Aber es muss nicht immer deine eigene Erfahrung sein, die dich zu der Gründung bringt.
Couragiert unterwegs. Wir sprechen heute über Frauen, die sich unabhängig machen wollen, die in eigener Verantwortung ihr Leben gestalten wollen. Als hier Verwurzelte oder auch als Zugezogene, als Geflüchtete aus einem Kriegs- und Krisengebiet. Unabhängig mit dem eigenen Geschäftsmodell oder aber auch mit einer Anstellung. Meine Gäste sind hier im Studio Angela Dovivat von Goldrausch, dem Verein, der Frauen bei der Gründung mit Mikrokrediten unterstützt und zahlreiche Programme und Projekte anbietet, beziehungsweise die Entwicklung davon. Begonia de la Marta ist Juristin und Gründerin von Frauenalia, einem gemeinnützigen Unternehmen, das Frauen unterstützt, ein Start-up zu gründen. Und Susanne Schmelzer vom Verein Akalai, der ebenfalls dabei hilft, Gründungen zu initiieren und Frauen bei der Gründung zu begleiten. Angela Dovivat, Sie haben vorhin ja gesagt, es geht vor allen Dingen darum, eine Arbeit zu finden, die man nicht nur macht, sondern die einen auch wirklich erfüllt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kommt man dahin?
Ja, wie kommt man dahin? Ich glaube, da gibt es nicht den einen Weg. Das war uns aber, glaube ich, hier allen schon klar. Ich glaube, einen Stichpunkt hat Susanne eben schon gesagt, gibt es irgendein Vorbild? Also gibt es irgendjemanden, der etwas Vergleichbares macht, dem man nacheifern kann? Ich habe das mal sogar erlebt, als ich an der Hochschule noch unterrichtet habe und meine Professur, also hatte eine Vertretungsprofessur, relativ neu war. Da kam dann eine junge Studentin und meinte, sie fände das irgendwie toll. Ich hätte ein Kind und ich würde das machen und das würde sie irgendwie, sie würde denken, dann kann es schon auch klappen. So, also das war, da habe ich gemerkt, da habe ich auch so eine Arbeitsvorbildfunktion gegeben. Nicht, dass die jetzt Professorin werden wollte, aber einfach dieses Thema was machen, was auch anspruchsvoll ist und gleichzeitig eben eine Familie haben. Das fand ich interessant und ich glaube, das ist so ein Weg, also sogenannte Role Models zu haben. Der zweite Weg ist aber natürlich schon auch zu gucken, was mache ich gerne, was macht mir Spaß, was liegt mir. Es ist immer wieder so die Frage, mache ich mein Hobby zum Beruf oder nicht? Und bei dem einen passt es und bei dem anderen passt es nicht. Es ist aber tatsächlich einem Prozess, wenn man mit einer Frau anfängt zu arbeiten, ist der erste Schritt immer die sogenannte Kompetenzbilanzierung. Das ist so ein bisschen technokratisches Wort, meint aber genau zu schauen, was kann jemand gut und was macht jemand gerne. Und da gucken wir sehr breit, denn die Qualifikation ist das eine, ein gutes Studium. Aber das andere ist natürlich, was habe ich denn eigentlich sonst immer gerne gemacht? Oder wofür wurde ich immer angesprochen in der Schule oder auch im Verein oder welche Vereine habe ich mir gesucht? Da finden sich auch viele Anknüpfungspunkte. Und das dritte ist tatsächlich, Susanne hat schon davon gesprochen, wie risikoaffin ist jemand. Da gibt es noch andere Dinge, die man dahinter fragen kann. Also zum Beispiel bin ich eher vom Typ eine Spezialistin und möchte mich in einem kleinen Gebiet richtig gut auskennen und da fühle ich mich dann wohl. Oder bin ich eher eine Generalistin, so nach dem Motto, nur ein Jongleur, eine Jongleuse hat alle Bälle im Blick und im Griff. Es ist auch häufig ein Ergebnis, dass ich Frauen hatte, die einen Generalistenjob hatten und eigentlich Spezialistin sein wollten. Und dann kann man eben gucken, wo ist das Spezialgebiet, wo sie sich dann vertiefen möchte. Oder umgedreht, dass man sagt, Mann, ich bin immer nur hier damit und eigentlich habe ich viel mehr Lust, das und das und das noch mitzumachen. Und dann muss man eben gucken, wie geht's dahin. Aber ich glaube, es gibt nicht den einen Weg. Es ist sicher gut zu gucken, was macht mir Spaß. Aber daraus dann wirklich zwingend den Beruf zu machen, da muss man tatsächlich nochmal eine Prüfschleife drehen, weil man sich möglicherweise dann den Spaß nimmt und keinen Spaß dagegen bekommt, weil Arbeiten ist prima, wenn man es erfüllt tut, aber wir alle wissen sicher auch, dass es da auch manche Kröte gibt, die man da manchmal schlucken muss.
Also das Coaching, wenn ich das richtig verstanden habe, steht an erster Stelle?
Ja.
Mhm. Wie ist es denn dann? Dann ist der Online-Shop gegründet, Susanne Schmelzer, aber offensichtlich ging es noch nicht gleich so gut los, dass Sie davon leben können, sondern Sie haben dann noch eine Stelle angenommen.
Genau. Ich habe ja bei der Akalai im Januar angefangen, aber es war auch gar nicht geplant. Das muss ich dazu sagen. Ich war auf der Degut, wie Begonia ja auch, mit Frau Nalia.
Das ist eine Messe
für Gründerinnen und Gründer. Und habe dort Frau Amoser von der Akalai wieder getroffen und es zum ersten Mal übrigens real, ne, auf der Degut.
Frau Amoser ist
die Projektleiterin. Wir kamen ganz toll ins Gespräch und stellte sich heraus, dass diese Stelle frei ist und ob ich mir denn das vorstellen könnte, wo ich gedacht habe, nee, ich gründe jetzt, ich will das ja gar nicht, ich möchte jetzt gründen und da meine ganze Arbeit reinstecken. Es ist aber so, was mir damals in der Gründung trotzdem noch gefehlt hatte, war ein Role Model. Ich hatte zum Beispiel versucht, einen Praktikumsplatz bei einer anderen Gründerin zu bekommen. Ich fand es sehr schwer. Ich habe es auch nicht bekommen. Und mich hat eigentlich das Argument von der Akalai überzeugt, dieses etwas weitergeben zu können, ja, dieses Wissen weitergeben zu können. Es ist nichts Neues. Es war, ist alles schon da. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Ja? Und ich habe halt diese Stelle angenommen, damit die anderen Gründerinnen nicht die gleichen Fehler unbedingt machen, das vielleicht ein bisschen einfacher haben und nochmal zu sagen, hey, guck mal, ich mache das jetzt seit einem Jahr, ihr entwickelt euch auch dahin und es kann funktionieren. Und ich muss sagen, meine Stelle ist ja auch nur bis Ende des Jahres befristet. Dann müssen wir uns ja wieder neu bewerben als eigenes Projekt. Das heißt, ich mache das jetzt ein Jahr und dann gucken wir eh mal, wie es mit meinem Shop weiterläuft. Aber bis jetzt funktioniert es noch ganz gut und ich habe es ja auch nur Teilzeit.
Ja, also und Sie sind dort auch für die Finanzen zuständig.
Genau, ich mache den Kurs Finanzplanung und Fördermittel. Deswegen erzähle ich auch von den Mikrokrediten, die für unsere Gründerinnen relevant sind, weil es genau wirklich darum geht. Es gibt ja noch andere wie Gründungszuschuss, Einstiegsgeld. Aber manchmal wirklich fehlen diese 2.000, 3.000 für den neuen Computer oder für den Drucker. Und wir möchten eigentlich, gerade wenn es eine gute Idee ist und eine gute Unternehmerpersönlichkeit, warum sollte es daran scheitern?
Ich habe gelesen, dass gerade Gründerinnen mit den Geldgebern manchmal Schwierigkeiten haben, weil sie Frauen sind. Wie ist das hier erlebt worden?
Gut, ich kann von unserer Erfahrung berichten. Es ist am Anfang eine Herausforderung, einen Preis festzustellen. Vor allem, wenn es um die Gründung nicht um Produkte, sondern um Dienstleistungen geht. Weil etwas, was ich habe aus meiner Leidenschaft jetzt meine Gründerschaft und jetzt das, was ich sehr gut machen kann, dann verkaufe ich das. Aber es macht mir so viel Spaß, wie kann ich irgendwie dafür Geld verlangen? Dann ist es wieder ein Prozess. Deswegen, es geht nicht um die 3 Wochen, sondern es geht wirklich um ein paar Jahre, bis die Gründerin davon überzeugt ist, dass eine Stunde Code 90 Euro kostet, weil das so einen Wert hat.
Aber das wirklich auch noch zu kommunizieren. Wir hatten nämlich erst unseren Kurs Preise kalkulieren und umsetzen. Ja? Was muss ich denn als Coach eigentlich nehmen, damit ich auch wirklich auf meinen Kosten nicht sitzen bleibe? Und wie kommuniziere ich denn das eigentlich dann auch? Ja? Dass ich mir nicht schlecht vorkomme, oh mein Gott, ich gebe jetzt fürs Coaching, soll sie jetzt 120 Euro bezahlen? Ja?
Ich hatte heute mal einen Workshop mit einer Gruppe unserer Gründerin und eine von denen kommt aus Mexiko. Und sie ist eigentlich auch Journalistin und ihre Leidenschaft liegt seit der Kindheit in der Gastronomie. Und jetzt kam sie auch zu einer Lebensphase, wo sie gedacht hat, ich höre jetzt auf und dann springe ich in die Selbstständigkeit und hat sich mit einem gastronomischen Geschäft selbstständig gemacht. Sie verkauft Churros. Das ist etwas, du kennst das, Susanne, bestimmt von Spanien. Und dann erstmal hat sie auf dem Markt angefangen, erstmal eine erste Erfahrung, ne, auch von, weil es irgendwie ein neues Produkt auf dem deutschen Markt. Und dann hat sie irgendwie die Packung für 1,80 Euro verkauft. Sie dachte, ja, das ist schon so teuer. Nur nach dem Feedback von dem Kunden hat sie sich getraut, den Preis zu erhöhen. So ist das.
Kommen wir doch mal zu den Existenzgründerinnen, die Sie betreut haben im Projekt Frauenalia. Das sind verschiedene Berufe, eigentlich alles Akademikerinnen, die zu Ihnen kommen.
Ja, grundsätzlich, ja. Mhm.
Was ist daraus geworden? Gastronomie habe ich auch schon gehört bei Ihnen.
Ja.
Designerin.
Designerin, im Modebereich gibt es viele, auch im Coach-Bereich, vor allem in den letzten 2 Jahren. Ich glaube, Corona hat auch viele Leute bewegt, auch etwas weiterzugeben. In der Gestaltung haben wir auch ein paar Unternehmerinnen gehabt, im Kunstbereich haben wir auch viele so Webdesigner, Illustratorinnen, Marketingbereich, Finanzberatung. So, ja, es ist so unterschiedlich.
Und das heißt, Sie können jetzt alle davon leben? Oder ist es so ähnlich wie bei Susanne Schmelzer, dass Sie doch noch irgendwie ein anderes Standbein
haben? Ja, einige von dem, zum Beispiel Nicole.
Nicole Molina, die Dozentin, die genau, das war im Interkulturellen Zentrum Deutsch lehrt.
Richtig, das war irgendwie wie bei Susanne. Sie kam zu uns als Teilnehmerin eines Kurses bei uns und dann in dem Moment gab es eine Personalumstrukturierung und dann hat sie auch eine Stelle bei uns Teilzeit auch angenommen und dann für sie war die Frage, aber jetzt habe ich gerade gegründet, ich kann jetzt nicht für jemanden anderen, aber es war nur so 10 Stunden die Woche und hat sehr gut gepasst und Nicole lebt jetzt
von seiner Gründung. Das war nur vor 2019 und die ist so erfolgreich geworden. So, es gibt natürlich solche so Erfolgsfälle, die relativ schnell vorangegangen sind und andere Frauen sind auf dem Weg. Es ist auch natürlich, war Corona inzwischen für viele ein Schmerzpunkt. Ne?
Ich habe gelesen, 300.000 Gründungen im Jahr 2021, insgesamt 38% von allen Gründern sind Gründerinnen. Ich würde jetzt gerne mal einen O-Ton hören von einer Teilnehmerin aus dem Deutschkurs, Katja aus der Ukraine.
Ich komme aus Odessa. Ich bin 49 Jahre alt. Mein Beruf ist Managerin. Ich habe eine Tochter.
Super! Wow!
Also auch nach 3 Wochen
ich muss Nicole von hier sagen, tolle Arbeit hast du gemacht.
Auf jeden Fall.
Wir können gleich noch eine hören. Eine andere Katja, eine jüngere.
Yeah, I came this spring as I am interpreter and translator in just one more language that is very widespread over the Europe. And I always thought and I was sure and I told everybody that I will never study German because it's very difficult. But now I see that it's not such difficult as I thought, and it sounds great. Now I like German much more.
Also Katja, 22 Jahre alt, Übersetzerin aus der Ukraine, hat nie gedacht, dass sie Deutsch lernen würde, weil ihr das eigentlich viel zu schwer erschien. Und jetzt ist sie ganz gut dabei. Aber das hat sie mir jetzt auf Englisch erzählt, aber ich denke, das haben wir verstanden. Welche Chancen hat denn die 22-jährige Ukrainerin in Berlin, in Deutschland, einen Job zu bekommen und sich unabhängig zu machen? Angela Dovifat vielleicht?
Also ich würde sagen, eine Menge. Also erstens ist sie schon sehr gut qualifiziert. Sie spricht wunderbar Englisch und sicherlich demnächst auch Deutsch. Die Sprache ist natürlich ein Schlüssel, aber gerade in Berlin haben wir ja auch viele internationale Unternehmen, wo die Firmensprache Englisch ist. Es gibt viele Start-ups, die tatsächlich auf Englisch kommunizieren. Die großen Player hier auch in Berlin haben häufig als Firmensprache Englisch. Und ich glaube, da ist sie sehr gut aufgestellt. Und mit 22 kann sie ja tatsächlich auch noch mal eine weitere Ausbildung nachziehen, wenn sie das denn möchte. Ja, ich glaube gar nicht, dass sie das braucht, um sie jetzt zu kennen. Nur so vom Hören ist es natürlich schwierig zu beurteilen. Aber ich würde sagen, sie kann machen, was sie möchte.
Sie haben ja an einem Modellprojekt teilgenommen oder haben das mit auf die Beine gestellt sozusagen. Point. Das ist die Abkürzung für Potenziale integrieren. Und Potenzial kommt ja auch wirklich, glaube ich, jetzt ziemlich viel aus der Ukraine. Wenn auch bisher viele von Ihnen auch als Akademikerinnen, wenn sie hier schon waren, schlecht bezahlt sind. An dem Projekt, was Sie begleitet haben, haben geflüchtete Frauen aus Syrien, Iran, Irak, Eritrea und Somalia teilgenommen. Das lief von Anfang 2017 bis Ende 2019. 116 Frauen waren dabei. Es waren alleinstehende bzw. alleinerziehende Frauen zwischen 30 und 40 Jahren, deren Wohnsituation sich im Laufe der Zeit je nach Anerkennung ihres Schutzstatus verändert hat. Ich glaube, da geht es den Frauen aus der Ukraine hier aktuell besser, weil sie von vornherein besser gestellt sind, was den Schutz angeht.
Das ist so. Also wir hatten in diesem Projekt Point einen niedrigschwelligen Ansatz. Das bedeutet, die Frauen sind sehr früh nach ihrer Einreise auch, wenn sie wollten, in das Projekt eingetreten. Wir haben mit muttersprachlichen Beratungen gearbeitet oder mit Sprachvermittlerinnen gearbeitet und die Frauen waren dankbar für diese Unterstützung. Wir haben mit den Frauen erstmal ihre Kompetenzen aufgearbeitet, aber eben auch, das war viel schwieriger, das deutsche Land erklärt und die deutschen Strukturen. Und das ist eine ganz, ganz fordernde Sache. Der Aufenthaltsstatus von diesen Frauen war, gerade weil sie so früh gekommen sind, natürlich häufig noch ungeklärt. Die Frauen, die sie benannt haben, hatten in der Regel eine gute Bleibeperspektive. Das bedeutet, das waren Länder, wo in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Flüchtlingsstatus oder die Asylsuche anerkannt wurde vom deutschen Staat. Deswegen konnten wir diese Frauen schon sehr früh, auch ohne dass diese Entscheidung vom Land Deutschland schon getroffen war, aufnehmen. Aber auch da gab es natürlich dann Einzelfallprüfungen. Und das war für viele auch sehr belastend, weil sich diese Prozesse zum Teil auch sehr lange hinziehen, bis dann tatsächlich die Entscheidung gefallen ist, dass man eben auch hier bleiben darf, dass man auch vielleicht 3 Jahre hier bleiben darf. Das ist extrem belastend für die Frauen gewesen und hat natürlich jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass man sich voller Freude auf den Spracherwerb und auf alles gestürzt hat. Das ist jetzt tatsächlich ganz anders geregelt. Und es ist auch gut, dass es anders geregelt ist. Man muss natürlich aufpassen, dass da jetzt nicht so eine, sagen wir mal, Ungerechtigkeit eintritt.
Absolut. Ja?
Aber für die ukrainischen Frauen ist es ein Segen, dass sie anerkannt sind und dass sie auch, wenn sie möchten, relativ schnell Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Bildungsmarkt haben.
Was waren damals die wichtigsten Themen, die Sie auch in Ihrer Studie herausgefiltert haben?
Die Themen, die Frauen mitgebracht haben? Also ich glaube, das Erste ist tatsächlich zu verstehen, wo man ist. Eine Flucht ist ja eine besondere und natürlich keine besonders schöne Form der Migration. Also Bologna ist auch migriert, aber es hatte andere Gründe. Es war eine klassische, also wenn ich es richtig verstanden habe, eine klassische Arbeitsmigration. Ne? Du warst woanders, hast hier ein Angebot bekommen oder dir überlegt, das könnte ein interessanter Ort sein. Und wenn man das so macht, kann man sich natürlich auf den Ort vorbereiten. Man kann gucken, was ist denn das für ein Land, wie ticken die da, kann ich die Sprache schon irgendwie lernen und, und. Bei einer Flucht ist das natürlich komplett anders. Und das muss man erstmal verarbeiten. Man ist ganz extrem auch einer gewissen Willkür ausgesetzt oder man empfindet es als Willkür und es ist zum Teil auch eine ziemliche Willkür, wo man am Ende landet. Deswegen sehe ich immer wieder mit Bauchweh die jetzigen Berichte, wenn es heißt, da wird irgendjemand umverteilt, ja, der möglicherweise hier doch Freunde hat und dann heißt es, da ist jetzt der Bus und jetzt geht's nach Niedersachsen oder nach Baden-Württemberg. Auch tolle Länder und bestimmt nette Leute da, aber jemand ist gerade jetzt hierher und hat sich hier gerade so ein bisschen irgendwie orientiert und zack geht's weiter ganz woanders hin, in ganz andere Strukturen. Also das ist schwierig und das ist bei geflüchteten Frauen ganz besonders eben schwierig, weil sie sich überhaupt nicht vorbereiten konnten. Und dann wird es sehr individuell, wie jemand damit umgeht. Also ich habe eine Frau, die ist hochverletzt hierhergekommen, kam aus dem Irak, schlimmen Überfall, dem sie ausgesetzt war. Und die hat mit einer Bravour Deutsch gelernt und hat eben gesehen, dass sie jetzt hier eine Chance hat zu gesunden auf allen Ebenen. Wo ich immer dachte, wo nimmt sie die Kraft her? Also diese sogenannten Resilienzkräfte, die Widerstandskräfte gegen solche Schicksalsschläge. Die hat auch Kinder im Irak gelassen und so. Das war wahnsinnig bewundernswert. Und andere, wo man denkt, Mensch, du hast alle Möglichkeiten, sehr junge Frauen, die sind gar nicht zurechtgekommen und haben immer wieder Schleifen gedreht und immer wieder überlegt, was könnte ich tun und was mache ich. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und die Themen waren tatsächlich das Ankommen, das hier zurechtfinden, Spracherwerb und das Verstehen der eigenen Situation erstmal. Und dann kommt das Thema Arbeiten ein bisschen später.
Also, eine stabile Lebenssituation, genau. Braucht das erstmal.
Genau.
Eine Frage zu, habt ihr da auch mit Psychologen gearbeitet?
Zum Teil ja.
Ja, ne?
Genau. Es gibt ja da gute Angebote hier in Berlin, Clearingstellen, die Charité hat da eine gute Stelle und auch andere Organisationen. Die haben wir dann natürlich angesteuert, wenn es sein musste.
Wenn ich das richtig verstanden habe, war das insofern erfolgreich, dieses Projekt, als 30% in eine Arbeit gekommen sind?
Ja, insgesamt.
Es waren nämlich nur 13% Frauen mit Fluchterfahrungen aus den ganz offiziellen Statistiken.
Die Statistiken der Arbeitsagenturen, genau. Die haben eine niedrigere Quote. Das ist sicherlich zu begründen, weil viele Frauen eben vorrangig sich um die Familien und die Kinder kümmern und insofern das eigene Thema des Arbeitens nach hinten gestellt ist. Auch qua Rollenbild sozusagen, qua zugeschriebener Verantwortung in den Familien. Wir hatten ja in dem Projekt allein geflüchtete Frauen. Das heißt, das ist eine Selbstselektion dann auch gewesen. Also wer geht alleine auf einen Fluchtweg?
Na gut, das ist ja jetzt auch wieder so ähnlich, ne?
Richtig, also. Genau. Und insofern war das höher, aber es war durchaus, glaube ich, dieser sehr individuellen und ich sag mal atmenden Struktur, die das Projekt hatte, geschuldet. Also es gab für diese Frauen eben, die konnten sich genau in dem Moment das von uns holen oder das in Anspruch nehmen, was sie in dem Moment brauchten. Das war entweder die Einzelberatung oder die Gruppe oder der Workshop oder wir haben auch verschiedene Beratungskanäle gehabt. Also es war natürlich viel in Präsenz, aber Susanne und ich glaube auch Begonia haben es beide gesagt, es gibt ja auch die Online-Möglichkeiten, es gibt Messenger-Beratung und das hat die Sache natürlich sehr flexibel gemacht und das beschleunigt dann auch, macht es effizient, wenn man so schön sagen will.
Selbstständig oder angestellt, was ist besser?
Oh, ich glaube, es geht nicht um besser, sondern was passt mir am besten? Und für jede Frau ist die Antwort anderes. Ich glaube, wir hatten schon darüber gesprochen, was ist auch meine Berufung. Ich glaube, jede Frau muss für sich auch entscheiden, was ist die richtige Option für mich, auch eventuell auch in der Lebensphase, in der man sich befindet. Ich glaube, wir drei haben auch noch einen ähnlichen Werdegang. Wir drei waren in Anstellungsverhältnissen und es kam irgendwie ein Moment in unserem Leben, an dem wir uns für die Selbstständigkeit entschieden haben, aus anderen Gründen. So, für mich, ich bin 2008 in der Selbstständigkeit gesprungen, weil ich dachte, nein, ich will auch für mich was schaffen. Ich will Freiheit, Selbstständigkeit und Kreativität sind drei wichtige Werte, die ich in meinem Leben leben möchte und deswegen dachte ich, egal bei welchem Arbeitgeber, ein Anstellungsverhältnis ist nicht die richtige Option oder Lebensoption für mich. Aber wie gesagt, das glaube ich, muss jeder für sich beantworten.
Gibt es nicht auch in der Selbstständigkeit die Gefahr der Selbstausbeutung?
Glaubt, die gibt es eigentlich, keine Ahnung, gibt es bestimmt immer. Ich würde aber gerne noch mal dazu sagen, also angestellt oder selbstständig ist auch immer noch diese Frage, was ich immer schon gesagt hatte, wie risikobereit ist man. Ne? So ein Angestellten-Dasein, das ist kuschelig, ja, das ist nett, da kriegt man sein Geld, da kann man Urlaub machen, da kann man krank sein, da darf man auch lange krank sein. Das funktioniert mit der Selbstständigkeit dann halt nicht mehr. Deswegen also wirklich diese Risikobereitschaft. Man steht für alles ein, für jegliche Entscheidung. Der ist auch kein Chef, wo man sagt, ja, aber der muss das jetzt entscheiden. Nein, nein, das muss man alles selber machen. Und deswegen, also die Risikobereitschaft ist ein ganz großer Punkt.
Hören wir doch noch mal eine Teilnehmerin des Deutschkurses für Ukrainerinnen.
I am an interior designer and I learn German. I want to work in Berlin. That's why I learn Deutsch.
I don't know the market, but I know her a little bit, and she's a very intelligent person, and she learns German very quickly. So I think she will have a lot of opportunities to get.
Das war Ola, 36 Jahre alt, Innendesignerin. Und die Lehrerin Nicole Molina ist der Meinung, dass sie ganz gute Chancen hat, so wie sie sie gerade erlebt hat in den ersten 3 Wochen. Nun ist es ja so, dass viele Ukrainerinnen auch glauben, dass sie bald wieder zurückgehen können. Welche Chancen, glauben Sie, haben die Frauen, die vielleicht keine akademische Ausbildung haben und hierher gekommen sind und auch oft als Mutter hierher gekommen sind? Angela Dovifat.
Das kann man jetzt so allgemein gar nicht sagen. Es tut mir furchtbar leid, sondern man muss wirklich individuell schauen, was hat jemand gemacht. Und die akademische Qualifikation ist eine Qualifikation, aber es gibt jede Menge andere. Es gibt auch dort, es gibt nicht das duale Ausbildungssystem, was wir hier haben, aber es gibt schon auch Institute, es gibt Fachschulen, es gibt auch dort Ausbildungsberufe. Und das kann man sehr genau sich anschauen. Oder auch, welche Aufgaben hat jemand in der Familie gehabt oder in einem Familienunternehmen oder so. Das waren die Fragen, die wir häufig bei den Frauen aus dem arabischen Raum gestellt haben. Da waren die dollsten Sachen dabei, die aber eben nicht in einer Erwerbstätigkeit, wie wir sie verstehen, gemündet sind und trotzdem ein unglaubliches Organisationstalent erforderten zum Beispiel. Ich glaube, im Moment ist der Arbeitsmarkt groß und nimmt viel auf. Und ich habe mit Vertreterinnen von Unternehmen zusammengesessen und ich werde auch verschiedene Unternehmensvertreter wieder treffen in einer Gruppe, die sie gegründet haben. Und da sind schon viele sehr interessiert daran. Und das sind nicht nur Akademikerinnen, die da gebraucht werden. Es werden auf allen Ebenen gute, engagierte, nette freundliche Menschen gebraucht.
Bei uns ist aufgefallen, Handwerkerinnen haben sofort Aufträge. Ne? Ja. Also alle, die einen Meisterbrief haben und dann als Polsterer durchstarten wollen oder sowas. Ja? Also Handwerkerinnen haben ja auch keine akademische Ausbildung. Die sind bei uns zumindest sehr erfolgreich. Also die können wirklich gleich sofort durchstarten, haben sofort Aufträge.
Mhm. Ich habe auch gelesen von einer Frau in Brandenburg, die sich als mobile Fahrradwerkstatt selbstständig gemacht hat. Mhm. Gibt es ja auch nicht so viele Frauen, die sowas machen. Ich habe allerdings auch gelesen, Frauen wollen in die Selbstständigkeit, weil sie auf dem normalen Arbeitsmarkt weniger Chancen haben. Stimmt das?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Motivation ist, wenn man viele Fehlschläge erlitten hat, zu sagen, gut, okay, dann lasse ich es jetzt und mache was alleine. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es so eine Hauptmotivation ist. Aber da bin ich jetzt sehr neugierig, was ihr zu sagen habt.
Bei unserer Zielgruppe ist, ich will nicht sagen leider, aber es ist in der Tat der Fall im Filmfilm, weil wir haben eine Herausforderung mit der Anerkennung von beruflichen Abschlüssen. Und dann es gibt Frauen, zum Beispiel 38, kommen nach Deutschland, zwei Kinder, der Abschluss wird nicht anerkannt. Mhm. Die Frau ohne Familie, ohne Netzwerk hier, die kann nicht wieder in die Uni 2 Jahre und dann nochmal Fächer nachholen und dann Prüfungen schreiben. Dann will sie auf die Karriere nicht verzichten und muss sie sich irgendwie ja, neu erfinden und nach einer Lösung finden. Und das ist natürlich die Selbstständigkeit eine geeignete Option. Und manchmal sogar werden die Abschlüsse anerkannt, aber nicht die internationale Erfahrung, die man mitbringt. So im Sinne, ja, aber mit deutschen Kunden haben sie noch nicht gearbeitet. Das habe ich mehrmals von unseren Frauen gehört. Ja, ich habe bisher mit deutschen Kunden nicht gearbeitet, aber ich habe eventuell mit englischen Kunden, mit kolumbianischen Kunden, egal. Aber das ist immerhin so ein Skill, der von vielen deutschen Unternehmen eingefragt werden. Und wenn ich das höre, ist es immer schade, weil es gibt so viel Potenzial vielleicht an den Frauen und nur deswegen scheitern irgendwie die Option eine Anstellung in diesen Unternehmen. Aber vielleicht kann man nicht so pauschal sagen, ja, aber von unserer Zielgruppe kommt oft vor.
Genau, also bei uns ist es so, dass viele Frauen in die Selbstständigkeit gehen, wenn sie halt Kinder bekommen und dann auch wirklich sagen, ich möchte nicht mehr von 9 bis, weiß ich nicht, 19 Uhr auf Arbeit sein, sondern ich möchte in die Selbstständigkeit gehen und wirklich dann selber entscheiden, wann ich arbeite, wie ich arbeite, arbeite ich beispielsweise nachts, ja, also es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, deswegen, also kann man nicht so pauschal sagen, es gibt auch die verschiedensten Gründe, warum man in die Selbstständigkeit gehen möchte, aber daran liegt es nicht nur.
In der Studie war zu lesen über die Point-Projekte, wir sind froh, dass wir das gemacht haben, weil wir Mut gefunden haben, hier zu lernen. Wie viel Mut müssen Frauen mitbringen?
Ich glaube, eine Menge. Also die Frauen, die im Pollen-Projekt eingemündet waren, haben unvorstellbaren Mut bewiesen, diesen Fluchtweg alleine zu bewältigen. Und insofern ist das für uns eins der schönsten Komplimente gewesen, dass wir jetzt diese Frauen, die schon so einen langen und schwierigen Weg hinter sich hatten, ermutigen konnten, ihn jetzt in Deutschland weiterzugehen und hier anzukommen und eben diese vielen Entscheidungen, von denen die Kolleginnen ja auch gesprochen haben, die man ja genauso treffen muss, wenn man eine, wie man so schön sagt, sozialversicherungspflichtige Stelle findet. Auch dann muss man sich ja entscheiden, für welche und wo und wie lange und so weiter, diese Entscheidungen zu treffen. Also das ist schon mutig auf ganz vielen Ebenen.
Susanne Schmelzer, war das für Sie auch mit Mut verbunden?
Ich glaube, jede Selbstständigkeit da braucht man Mut. Man muss anfangen, man muss springen. Da sind halt Mauern, das ist neu. Was Neues macht erstmal Angst und wirklich dann diesen Schritt zu gehen, okay, ich traue mich, ich mache das jetzt. Also Mut gehört definitiv dazu und zwar ganz, ganz viel.
Ja, auf alle Fälle. Ich komme zurück auch auf die Geschichte von der irakischen Frau, Angela, die du vorher kurz beschrieben hast. Und das hat mich irgendwie an eine Frage erinnert, die mir vor kurzem gestellt wurde. Und zwar, warum sind die migrantischen Gründerinnen so mutig? Und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir vielleicht mehr Mut als andere Frauen haben. Aber wie du sagst, Susanne, jeder Gründerin braucht Mut. Aber vielleicht bei vielen Frauen, wie bereits gesprochen, ist die Selbstständigkeit die einzige Option. Und die Frau will nicht auf die berufliche Karriere verzichten. Und deswegen dann, es entwickelt sich so ein Mut und eine Kraft, die manchmal auch uns selber auch total berührt.
Couragiert unterwegs. Vielen Dank meinen Gästen. Begonia de la Marta von Frauenalia, Angela Dovifat von Goldrausch und Susanne Schmelzer von Akelei. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Danke auch. Vielen Dank.
Die Technik betreute Barbara Hingst. Ich bin Michaela Gericke. Danke fürs Zuhören.